Viele gute Köche können tolle Teller kreieren und tolle Rezepte entwickeln, aber dass man das dann irgendwie schafft, dass alles zusammenpasst und dass es eine gewisse Dramatik gibt, ist das Schwerste.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Im August zu Gast ist Sophia Rudolph. Die gebürtige Berlinerin hat in einer klassischen Männerdomäne eine imposante Karriere hingelegt, nämlich in der Spitzengastronomie. Mit 13 war sie mit ihren Eltern nach Frankreich gezogen. Nach dem Abitur wurde sie auf dem Institut Paul Bocuse angenommen, vertiefte dann ihr Wissen in mehreren französischen Sterne-Restaurants und kam dann zurück nach Berlin, wo sie heute das Restaurant Lovis in Charlottenburg leitet. Und wenn man im Hintergrund unseres Interviews ein paar Nebengeräusche hört, so liegt es daran, dass das Lovis in einem Hotel namens Wilmina beheimatet ist und dort herrscht logischerweise gerade jetzt zur Ferienzeit kommen und gehen. Wie ruppig es mitunter in Sterneküchen zugeht, wie ihr eigener Führungsstil in der Küche ist und welche Jahreszeit kulinarisch die spannendste ist, das erzählt sie uns jetzt im Harper's Bazaar Portkalender im August. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Portkalender, liebe Sophia Rudolph.
Vielen Dank.
Sophia, erzählst du uns zunächst etwas über deine Wirkungsstätte hier?
Über das Lovis also.
Ja.
Ja, sehr gerne. Kann ich versuchen. Offiziell sind wir seit 2022 im Frühjahr geöffnet. Es ist ein Restaurant, das zu einem Hotelkomplex auch gehört, das Wilmina heißt. Designhotel, so ein kleines Boutique-Hotel in der Kantstraße in Charlottenburg in Berlin. Und im Restaurant, das wir versuchen, relativ eigenständig zu betreiben, servieren wir, was wir nennen, Contemporary German Cuisine.
Das überlegt man sich so vorher. Man braucht wahrscheinlich irgend so einen Claim, oder? Wenn man
genau,
neu an den Start
die Leute
geht.
Brauchen natürlich immer irgendwie so ein bisschen eine Art von Konzeptbeschreibung schon oder eine Idee, was sie erwartet.
Ja.
Und das natürlich sind immer irgendwelche Wörter, die man auch verschieden interpretieren kann. Was wir damit sagen wollen, ist zum einen, dass wir natürlich regional und saisonal arbeiten, beziehungsweise regional so regional wie möglich halt. Also wir sind da nicht zu verkopft, dass wir jetzt irgendwie nur Gemüse aus Brandenburg servieren, weil es dafür Sachen gibt, die ich viel zu sehr liebe, wie irgendwie Zitrusfrüchte oder so. Aber wir versuchen halt wirklich auch aus Nachhaltigkeitsgründen so regional wie möglich einzukaufen. Und dann ist das Ganze sehr produktorientiert, Fokus auf den Geschmack und einen gewissen Fokus auf das Gemüse auch.
Bevor wir dazu kommen, Sophia, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu diesem ja doch besonderen Ort. Denn das Ganze spielt in einem ehemaligen Frauengefängnis.
Ja, auch genau.
Ja.
Also wir versuchen das immer nicht so in den Vordergrund zu stellen, weil es natürlich auch so gewisse Ideen mit sich bringt. Aber tatsächlich ist das Hotel in einem ehemaligen Frauengefängnis.
Man sieht es auch an der einen oder anderen Stelle noch, weil die ganzen Fenster sind tatsächlich vergittert, auch im Restaurant. Ja, also nicht die großen Schaufenster oder Scheiben zum Garten, aber man sieht es da einfach. Ja,
ja genau. Also es sollte, die Inhaber sind ja Architekten und es sollten gewisse Details noch erhalten bleiben, um auch einfach die Geschichte mitzunehmen und auch darauf hinzuweisen, dass es ein besonderer Ort ist. Aber das Ganze wurde halt versucht, sehr positiv und hell und freundlich einzurichten, um aus diesem Ort, der eher auch eine finstere Vergangenheit hat, um etwas Schönes zu machen.
Ja.
Aber wie gesagt, ohne halt die Geschichte komplett zu ignorieren.
Ja, ist sehr gelungen. Du hast selber einen ziemlich interessanten Lebenslauf, Sophia. Du bist in Berlin geboren und als Teenager, ich glaube mit 13 Jahren, bist du umgezogen nach Lyon. Wie kam das?
Tatsächlich war das, weil mein Vater dann einen Job hatte, also wie es oft so ist, große Firmen, die fusionieren. Und dann war die Entscheidung, dass wir halt nach Frankreich ziehen, nach Lyon.
Wie fandst du das damals?
Ja, gemischt. Also einerseits ist es halt ein schwieriges Alter, gerade so im Teenageralter mit den Freunden, die man dann verlässt und so weiter. Andererseits fand ich es aber auch ganz spannend, weil ich auch durch Zufall schon in Berlin auf dem französischen Gymnasium war. Das heißt, ich hatte schon mit dem Bezug so ein bisschen zu Frankreich und wir sind auch jedes Jahr im Sommer und im Winter immer in den Urlaub gefahren nach Frankreich. Also wir sind schon immer sehr frankophil irgendwie erzogen worden.
Okay. Deine Eltern haben es von langer Hand geplant, so sagt man.
Ja, genau. Nein, das war echt Zufall, aber ganz guter Zufall. Und dann in Lyon sind wir, mein Bruder und ich, auf eine internationale Schule gegangen. die aber trotzdem sehr französisch geprägt war. Und dann fand ich es vor allen Dingen gar nicht mehr so toll, weil das Schulsystem ganz schrecklich war und irgendwie wir ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten.
Okay. Du hast nämlich dann Abitur gemacht dort, ein deutsch-französisches Abitur. Und dann hast du dir gedacht, oh, jetzt werde ich Köchin? Oder wie kommt man darauf? Was für einen Bezug hattest du bis dahin zu essen und zu kochen? War das schon dein Hobby oder?
Also gewissermaßen ein Hobby, aber ich hätte nie gedacht, dass irgendwie ich annähernd das mal in diese Richtung beruflich gehen würde. Und auch erst im Nachhinein, wenn man mich häufiger gefragt hat, wie es gekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, es gab vielleicht schon Zeichen. Also zum einen auch haben meine Eltern auch schon immer sehr gerne viel zu Hause gekocht und auch gerne empfangen. Das heißt also dieses Gastgeber sein und so weiter. Ich auch schon immer irgendwie, damit bin ich aufgewachsen. Und tatsächlich war das die Wahl zu dieser Schule. Das ist eigentlich auch eher eine Hotelmanagement-Schule, wo man auch ein privates Kochdiplom machen konnte.
Das ist das Institut Paul Bocuse.
Genau, ja. In Lyon.
Wow, das ist natürlich ein Name wie Donnerhall. Man weiß, der ist Wegbereiter der Nouvelle Cuisine und gilt als einer der größten Köche des 20. Jahrhunderts, kann man sagen.
Ja, kann man sagen.
Was muss man können oder leisten, um dort an diesem Institut angenommen zu werden? Was konntest du?
Gute Frage. Erstmal war ich ja eher im Bereich Management. Das heißt, das Kochen kam dann erst später hinzu. Man musste, glaube ich, so eine Art Aufsatz schreiben, warum man dann gerne diese Schule besuchen möchte und was halt die Leidenschaft und Passion dahinter ist. Und dann natürlich auch gewisse Zeugnisse oder gewisse Noten oder man braucht auf jeden Fall ein Abitur, um überhaupt die Schule zu machen. Und dann gibt es noch ein Gespräch. Und naja, so.
Ich habe gelesen, dass dir dein ganzes privates Umfeld total abgeraten hat. Mach's bloß nicht. Werd nicht Köchin.
Ja, naja, gut. Also insgesamt auch erstmal die Schule zu besuchen oder diese Branche einzusteigen, weil einfach, ja klar, man weiß, dass das immer mit viel Arbeit nicht so unbedingt guten Gehalt verbunden ist und man meistens halt arbeitet, wenn andere frei haben, man halt an vielen oder den meisten Menschen vielleicht vorbeilebt und auch, weil die hier sehr hierarchiebelassen ist oder war noch mehr und ich früher schon immer ein bisschen Schwierigkeiten damit hatte, irgendwie Autorität anzuerkennen und dann haben alle gedacht, was willst du denn jetzt in so einen hierarchischen Beruf einsteigen?
Du meinst in der Schule bei deinen Lehrern oder?
Ja, genau.
Ja, okay, du warst aufsässig mit anderen Worten.
Gesunde Meinung.
Und natürlich, klar, das weiß man. In Küchen herrscht erstens ein rauer Ton und zweitens eine strikte Hierarchie. Muss ja auch so sein, oder?
Ja, schon.
Ja. Diese Ausbildung, die du dann gemacht hast, ist das dann wie so ein Golden Ticket in die Spitzengastronomie?
Also es hilft schon, muss man schon sagen. Also parallel ist es so, dass oft auch bei den Praktika, die man dann absolviert hat, man das nicht so an die große Glocke gehängt hat, weil das natürlich auch so eine Art von Neid dann unter den anderen Mitarbeitern gab oder halt gesagt wurde, ja, du bist hier nur, weil du halt das Geld hast, um diese Privatschule zu machen, nicht weil du was kannst. Also man musste sich auch schon immer sehr, vielleicht noch mehr beweisen, um zu zeigen, dass man das halt nicht nur sich da reingekauft hat sozusagen. Aber parallel ist es halt wirklich eine extrem gute Ausbildung und das wissen die Chefs oder Restaurants halt auch und nehmen diese Leute auch sehr gerne natürlich.
Ja.
Und
ja,
man hat halt die Connections, also die haben natürlich überall hin Verbindungen, also nicht nur in Frankreich, sondern weltweit. Das heißt, wenn du irgendwo ein Praktikum machen willst oder dann arbeiten möchtest, hilft dir auch gerne jemand dann.
Ja, verstehe. Du bist dann schließlich eben, genau, hast ein mehrmonatiges Praktikum gemacht in der Küche eines 3-Sterne-Restaurants. Das war das?
Louis XV in Monaco.
Okay. Das wiederum gehörte zum Imperium von Alain Ducasse. Wieder ein Spitzenkoch, ja, ein französischer. Wo bist du dann danach gewesen? Weil es ja wahrscheinlich gar nicht so einfach also du warst ja schon, bist sehr früh sehr hoch eingestiegen, ja. Wie denkt man dann weiter?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass damals dann wirklich eigentlich nur 3 Sterne gut genug für mich waren und ich auch eigentlich da bei Ducasse bleiben wollte in Monaco, weil es mir dann auch da sehr gut gefallen hat. Und für mich war das dann damals so das beste Restaurant der Welt. So die Perfektion, alles auf den Punkt zubereitet und wie es sein muss, was ich unter perfekter Küche verstehe. Und dann habe ich aber tatsächlich erstmal in einem Ein-Stern-Restaurant angefangen, weil ich da ursprünglich aushelfen sollte, wenn ein Freund in der Küche ausgefallen ist und gefragt hat, ob ich nicht ihn ersetzen kann oder einspringen kann. Das war dann auch in Südfrankreich, ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Aix-en-Provence. Das hatte nur, in Anführungszeichen, 1 Stern. Und dann bin ich da aber auch hängen geblieben, weil es mir auch dann sehr viel Spaß gemacht hat, in einer ganz anderen Struktur zu arbeiten, also ganz klein, wo man irgendwie nur zu zweit oder zu dritt in der Küche ist und dann da viel mehr Verantwortung hat und auch dementsprechend vielleicht auch noch schneller lernt oder anders. Ja, und danach war ich wieder ein Zwei-Sterner bei Alain Chapelle, auch einer der Väter der Nouvelle Cuisine sozusagen, bei dem Ducasse selber gelernt hat.
Okay.
Genau, aber es war schon so, wie du richtig sagst, eigentlich schwer zu
toppen.
Zu toppen, ja.
Ja. Du hast dann was ganz Originelles gemacht. Du bist zurück nach Berlin gekommen.
Sehr originell.
Wie kam das? Warum Berlin? Das war 2012, glaube ich, oder?
Genau. Warum Berlin? Weil ich eigentlich, dadurch, dass ich ja hier geboren bin, immer den Bezug noch weiterhin hatte und für mich eigentlich immer Berlin die tollste Stadt war und ich so ursprünglich sogar direkt nach der Schule in Lyon wieder nach Berlin ziehen wollte und dann einfach nur in Frankreich irgendwie immer auch hängen geblieben bin, ja, in Anführungszeichen, weil man dann halt doch da sein Umfeld hat und so weiter. Und 2012 ergab sich das gerade, Ende 2011, dass ich mich umorientieren wollte auch und was Neues machen. Und dann habe ich auf einmal mitbekommen, dass in Berlin, das war gerade das Jahr, wo irgendwie es mehrere neue Zwei-Sterne auch gab. Vorher gab es nicht nur einen Zwei-Sterne. Und dann habe ich gemerkt, ach ja, dass sich halt doch auch in der Gastronomie-Szene in Berlin was tut. Und
da weiß man dann, wenn solche Sterne verteilt werden, oh, das wird was nach sich ziehen.
Ja, genau, also bisher, also zum einen bin ich natürlich auch in Frankreich noch geblieben, weil das Erlernen der Spitzengastronomie in Frankreich natürlich auch sehr viel Sinn macht, ja. Weil Frankreich ja nun für die gehobene Küche steht. Und dann hatte ich aber auch zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich auch schon ein bisschen gute Erfahrung in verschiedenen Orten gesammelt hatte und mich dann einfach auch was anderes, einen ganz anderen Stil, eine andere Art kennenlernen wollte. Und vorher war Berlin halt immer so lange Zeit, ja, Deutsche, die haben verstehen nicht so viel, wirklich viel von gutem Essen.
Ja.
Und Berlin auch gerade insbesondere zu der Zeit. Und dann fing das halt so an, dass man gemerkt hat, oh, da passiert was. Mhm. Und deswegen dachte ich, dass der Zeitpunkt ganz gut war.
Ja. Du hast dann angeheuert im Rutz.
Genau.
Und das bekanntlich hat 3 Sterne, glaube ich.
3 Sterne, ja.
Ja, Wahnsinn. Da warst du in welcher Funktion?
Als Sous-Chef.
Als Sous-Chef. Genau. Vielleicht erläuterst du mal Chef de Partie, Sous-Chef, Chef de Cuisine. Das ist so die Rangfolge.
Genau, ne? Es gibt auch noch ein Terrier de Commis. Also ganz am Anfang ist man halt ein Commis. Dann gibt es Demi-Chef de Partie, theoretisch noch Chef de Partie. Das heißt Postenchef, der für seinen eigenen Posten, also zum Beispiel die Vorspeisen oder Fleisch oder die Beilagen.
Wie ein Abteilungsleiter sozusagen.
Ja, so ein bisschen zuständig ist. Und dann hat man den Sous-Chef, der den Küchenchef praktisch unterstützt oder vertritt. Und französisch wird es auch oft Second genannt, also Zweiter. Und dann hat man den Chef der Küche sozusagen.
Okay. Da konntest du endlich anwenden,
ich mitwirken. Also zum einen hatte ich das Rutz ausgewählt als Restaurant, weil es halt wirklich komplett anders war im Stil. Es war damals auch noch sehr Rock'n'Roll, so ein bisschen.
An der Chausseestraße ist es.
Ja, genau. Und viel moderner als das alles, was ich in Frankreich bisher gemacht hatte. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt nicht in Berlin nochmal irgendwie klassisch französisch kochen, sondern eher dann was anderes machen. Also in dem Sinne habe ich natürlich auch schon was auch gelernt, aber ich konnte halt auch viel mitgestalten und in der Küche mitwirken.
Und da warst du wie viele Jahre?
4,5 Jahre.
4,5. Und bist dann abgeworben worden.
Genau.
Ins Panama. Und dort warst du auch wieder, glaube ich.
Da war ich Küchenchef, also ich habe das Restaurant eröffnet und es geleitet.
Und da ist man dann ja oben angekommen sozusagen, ja? Da kann man jetzt nicht zurück wieder Sous-Chefin werden, sondern ab da kommt man halt in den Bereich, den du jetzt hier auch im Lovis oder im Wilmina einnimmst. Nämlich du bist jetzt zuständig für mehrere Abteilungen, gell?
Ja, genau. Also theoretisch alles, was so F&B-Bereich ist, leite ich. Mhm. Das heißt, auch wenn neue Sachen noch hier entstehen, habe ich damit die Verantwortung.
Ja. Meist sind ja in den Sterne-Küchen noch Männer am Werk. Ändert sich da eigentlich was? Oder bist du immer noch eher eine Ausnahmeerscheinung?
Also ich denke, es ist schon im Vergleich zu früher, gibt es schon mehr Frauen auch in den Küchen. Also zum Beispiel damals, als ich angefangen habe, war ich eigentlich immer die einzige Frau unter 25 Köchen.
Tatsächlich,
Ja, aber man hört immer noch von wenig weiblichen Küchenchefs im Vergleich. Also ich könnte jetzt gerade nicht so viele bei Namen nennen, aber ich denke, das ist auch einfach, also ich sage immer, es gibt ja die Leute, die irgendwie das so als ungerecht bezeichnen, aber ich denke, es ist auch einfach Lebensentscheidungen, dass man halt als Frau da andere Prioritäten hat und nicht unbedingt diesen Beruf wählt. Also das ist ja auch im besten Fall hat man ja die Wahl, ob man halt diesen Beruf ausüben möchte oder nicht.
Ja. Ist das ein harter Beruf, würdest du sagen?
Ja gut, also klar, objektiv gesehen ist es physisch anstrengend, lange Zeiten stehen und irgendwie schwere Sachen durch die Gegend tragen oder so. Also klar, es gibt es auch schon physisch hart, aber ja, und man braucht halt auch einfach das Durchsetzungsvermögen, aber das ist dann ja am Ende auch in jedem Beruf, dass wenn man irgendwie in Führungsposition sein möchte, dann ist man da halt.
Muss man sich durchsetzen,
genau.
Wie würdest du sagen, ist dein Führungsstil? Machst du das anders, als du es bisher selber erlebt hast? Oder genauso? Oder?
Also ich hoffe, ich mache es anders.
Ja.
Also was ich gerade auch in Frankreich erlebt habe, war ja halt wirklich noch die alte Schule. Sehr harter Ton in der Küche, auch ausfallend oder auch irgendwie mit gewisser Gewalt verbunden. Was aber auch irgendwie okay für mich war, weil man halt das eigentlich so kannte oder wusste, dass es so ist. Aber trotzdem hat man sich natürlich gedacht, dass man nicht unbedingt genauso sein möchte.
Ja, Gewalt und, meinst du, denn auch da gibt's ja immer mal so Wellen MeToo.
Ja, muss man nicht auf MeToo bezeichnen, aber halt ja. Irgendwie, dass der Küchenchef irgendwie mit Löffeln durch die Küche geworfen hat oder die Tritte beim Anrichten gegeben hat, das war schon normal. So.
Tritte, ja.
Gemeinte Tritte. Genau, also das versuche ich nicht zu machen. Und ja, und generell, also ich meine, heutzutage muss man natürlich sowieso auch viel mehr auf die Mitarbeiter eingehen, was ja eigentlich auch zum Teil gut ist, aber auch manchmal schon ein bisschen schwierig, weil man halt normalerweise die Autorität wurde früher einfacher anerkannt und jetzt muss man sich gefühlt noch nicht immer noch rechtfertigen, warum man jetzt diese Entscheidung trifft,
okay. Was
ein bisschen anstrengend sein kann. Aber ansonsten ja, versuche ich auf jeden Fall schon mit mehr Geduld und netteren Worten zu führen, als ich es
selber erlebt
habe.
Ja, ja. Wie ist so dein Tag oder ein Tag gestaffelt? Bist du überhaupt noch in der Küche oder bist du eher mit der Organisation befasst?
Ja,
Menüabfolgen?
Ja, also tatsächlich ist auch ein großer Teil meines Tages eigentlich mehr administrativ, also Anfragen, die man beantwortet oder die Planung, die man durchführt, Einstellungen und so weiter, also was alles so dazu gehört.
Ja.
Und dann, aber im Abendservice bin ich schon in der Küche. Also die Vorbereitung machen dann meine Leute mehr oder weniger unter normalen Umständen. Dann aber abends bin ich dann am Pass und koordiniere den Abendservice.
Okay. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche?
Ich sage immer, nicht mehr so viel wie früher. Und ich versuche auch ein bisschen nicht mehr das zu übertreiben. Also ich würde sagen, ich versuche nicht mehr jeden Tag um 10 hier zu sein und bis 2 Uhr nachts oder so hier zu stehen. Also
ja.
Gerade bei einer Eröffnung war ich dann echt irgendwie 16 Stunden am Tag da oder so.
Wahnsinn. Ja, die Zeiten sind natürlich abenteuerlich, ja. Es gibt zu jeder Tageszeit irgendwas zu tun, ne?
Ja, das ist das Schwierige. Und auch gerade, wenn man dann eigentlich trotzdem die Hälfte des Tages noch operativ ist, muss man halt irgendwie noch Zeit finden, dann auch noch andere Sachen zu tun. Wenn man dann ein Meeting hat, irgendwie 1-2 Meetings am Tag, dann ist der Tag eigentlich ja wieder fast rum.
Sophia, wie komponiert man denn eigentlich ein Menü? Also was sind die Bausteine? Was sind die Kriterien? Wo fängt man eigentlich überhaupt an? Bei der Saison wahrscheinlich.
Ja, gut. Ja, es ist schwierig. Also es ist immer, ja, was kommt zuerst? Also wenn man wirklich ein Menü von null auf sozusagen kreiert, muss man natürlich erstmal überlegen, was für Produkte gibt, wie man die aneinander reiht. Also die Menüfolge ist natürlich auch wichtig. Also bei uns ist es manchmal so, dass wir auch nicht komplett das ganze Menü auf einmal wechseln, sondern 1-2 Gänge, weil dann gerade wieder ein anderes Produkt Saison hat oder eine Saison ausläuft oder man eine neue Idee hat. Und da muss man natürlich aber auch versuchen, ja, dass es eine Art roten Faden gibt, einen gewissen Ablauf. Also das ist, glaube ich, das Schwerste. Viele gute Köche können tolle Teller kreieren und tolle Rezepte entwickeln, aber dass man das dann irgendwie schafft, irgendwie, dass alles zusammenpasst und dass es eine gewisse Dramatik gibt oder Dynamik auch, das ist das Schwerste. Also man will natürlich meistens eher mit etwas Leichterem anfangen. Dann gibt's verschiedene Temperaturen auch, visuelle Geschichten. Also es ist
Wie wichtig ist das Visuelle, wie es aussieht? Also die Inszenierung eigentlich. Welche Rolle spielt das? Ist es manchmal sogar auch die allererste Überlegung bei einem Menü oder?
Also bei mir ist es wichtig, es ist eigentlich immer wirklich der Geschmack, aber natürlich isst das Auge auch mit und das Visuelle spielt schon auch eine Rolle. Also auch gerade mit der Zeit, mit der Erfahrung lernt man halt auch, dass man auf gewisse Sachen auch verzichten kann, wenn die halt nur irgendwie da sind, um irgendwie zu zeigen, um das Handwerk zu zeigen und zu zeigen, dass da jemand 20 Stunden steht, um irgendwelche kleinen Blätter zupft oder irgendwas in eine gewisse Form bringt, das kann man sich heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr erlauben, weil man
Personalmangel.
Personalmangel und man muss das Personal ja auch einfach halbwegs korrekt bezahlen. Und früher war das ja eher so, dass man dafür einen Hungerslohn irgendwie gearbeitet hat und fast noch bezahlt hat, um in den großen Häusern zu arbeiten. Das ist ja zum Glück nicht mehr so und dementsprechend kann man sich es halt auch nicht erlauben, dass da irgendwie 6 Leute stehen und irgendwie an einem Gemüse rumturnieren. Trotzdem soll es natürlich ansprechend aussehen und bei mir ist auch manchmal so eine Entstehung eines Gerichts. Also ja, häufig ist es, dass man irgendwie vielleicht an ein Produkt denkt oder an einen Geschmack und überlegt, was man daraus macht. Aber manchmal ist es auch so, dass man dann irgendwas Visuelles vor sich hat oder irgendeine Vision oder was sieht in der Natur oder in der Kunst und sich überlegt, wie man das irgendwie auf den Teller umsetzen kann. Also das
kann eine Farbe oder eine Form oder wie?
Ja, also zum Beispiel alles möglich. Manchmal habe ich mal Lust, die Challenge zu akzeptieren, irgendwie zu sagen, ich mache einen Teller, der nur weiße Komponenten hat oder so. Aber trotzdem ist halt der Geschmack für mich immer an erster Stelle.
Mhm. Wie entwickelt man das dann? Also kocht man das 15, 20 Mal, bis es so ist, wie man dachte, dass es ist oder sein sollte oder wie?
Also ich glaube, auch mit der Erfahrung ist es zum Glück so, dass man eigentlich häufig schon, wenn man eine Idee hat, die auch in irgendeiner Form dann auch Früchte trägt und man dann vielleicht nochmal das ausprobiert und Probe kocht und alles zusammen probiert. Aber meistens ist dann so, dass nur irgendwie noch ein Feinschliff fehlt. Also dass man sagt, okay, da ein bisschen mehr Säure oder da ist eigentlich zu viel Säure und ich hätte mir das ein bisschen anders vorgestellt oder so. Oder da braucht man doch noch irgendwie einen Crunch oder was. Aber generell ist meistens schon dann so, dass man die Ideen dann auch mehr oder weniger gut umsetzen kann.
Ein Fokus des Restaurants ist Gemüse und Grundlage sind regionale und saisonale Produkte. Das hast du schon erzählt. Auch No Waste ist einer eurer ganz wichtigen Grundsätze. Wie kann man dafür sorgen, dass keiner oder wenig Abfall entsteht in unserer
Küche? Wir versuchen, so wenig wie möglich Abfälle zu haben. Also klar, es gibt Abfälle, aber insgesamt im Unternehmen versuchen wir halt so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Und gerade in der Küche gibt es immer Möglichkeiten, dass zum Teil, also beim Gemüse, zum Beispiel die Abschnitte weiterverarbeitet werden, daraus ein Fond gekocht wird oder Pulver gemacht wird, so dass man halt versucht, so wenig Waste-Abfall wie möglich zu haben. Genau.
Okay, wie sieht's denn, Sophia, mit deinen Sterne-Ambitionen aus?
Also ich glaube, was für mich wichtig ist, dass das Restaurant einfach gut besucht ist, die Gäste zufrieden und der Rest ist nicht so wichtig.
Auch nicht, wenn man so High-End gelernt hat wie du?
Ja, genau. Also ich mit 25 hätte ich da vielleicht auch noch anders oder habe ich das auf jeden Fall anders gesehen. Da war natürlich, wie wir schon vorher etabliert haben, war eigentlich nur 3 Sterne gut genug. Aber mit der Zeit sieht man halt auch, dass da sehr viel Politik hintersteckt und das nicht immer so schwarz auf weiß irgendwie zu beurteilen ist. Und deswegen war dann mit der Zeit, also das war ja auch der Schritt vom Rutz ins Panama dann. Das war das erste Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, das keinen Stern hatte.
Das war ganz neu wahrscheinlich.
Genau, also ich habe es auch neu eröffnet und da war aber auch nicht die Ambition, das Ziel, das war ja auch mehr so ein bisschen casual Fine Dining. Ja. Also das wurde auch von Anfang an mir mitgegeben, dass es auf gar keinen Fall gewünscht ist, einen Stern zu erkochen. Oder
das wurde sogar so,
ja, genau, das war die Ansage. Also, weil die Sorge bestand, dass ich nicht irgendwie erwarten darf, dass das in die Richtung geht. Okay. Und das war für mich dann aber auch in Ordnung, weil, wie gesagt, weil ich halt dann schon mit der Zeit so ein bisschen mitbekommen hatte, was halt auch vielleicht die Kehrtseiten sind oder wie viel Politik dahinter steckt oder was das bedeutet. Und mir war dann halt eher das Wichtige, ein Restaurant erfolgreich zu machen, einfach was Gäste zufrieden macht.
Ich las, dass du privat, wie ganz viele Profiköchinnen und Köche, so gut wie gar nicht mehr kochst. Also wenn du deine Woche beschreibst, fragt man sich ja auch, wann sollte denn das dann auch sein? Ja, du musst ja irgendwann mal schlafen. Wann bist du denn als Gast das letzte Mal überrascht oder hingerissen gewesen, wenn du irgendwo essen warst oder zu Besuch bei jemandem warst oder und von was?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, es muss ja auch nicht unbedingt Sterne oder ein ausgezeichnetes Restaurant sein, um irgendwie hingerissen zu werden, sondern einfach mehr vielleicht auch die Stimmung, die Begleitung und einfach der Moment, der dann gut ist.
Aber auch gern das Essen.
Ja, natürlich auch das Essen auch auf jeden Fall. Aber es kann ja auch einfach die beste Pasta sein. Und wenn man jetzt, muss nicht unbedingt jetzt irgendwie ein 3-Sterne-Teller sein. Ich überlege gerade, wo ich das letzte Mal essen war.
Hast du da überhaupt Zeit zu?
Ja, also wenn ich Freizeit habe, an meinen freien Tagen gehe ich gerne schon essen auf jeden Fall. Das letzte Mal war wahrscheinlich aber einfach bei meinen Eltern zu Hause, weil ich gerade von nicht allzu langer Zeit im Urlaub war.
Die wohnen in Frankreich, muss ich dazu sagen.
Ja, die wohnen in Südfrankreich und kochen sehr gut.
Und haben den Zugriff auf die fantastischen Rohstoffe
da. Ja, genau. Und die Produkte sind natürlich auch sehr viel besser.
Ja. Hast du einen liebsten Fisch?
Nee, es ist, weiß nicht, es kommt auf die Zubereitung an. Also ich meine, Steinbutt ist ein toller Fisch und eigentlich habe ich so einen Lieblingsfisch, aber den kennt niemand. Es gibt ja Seezungen und es gibt die kleinere Version, die heißt auf Französisch Seteau. Und die gibt's nur an der Atlantikküste in diesen Mündungen, Flussmündungen, die ins Meer führen. Also die leben so ein bisschen im Schlamm der Flüsse, aber im Salzwasser und sind eigentlich praktisch kleine Seezungen, aber unheimlich toll und schmackhaft. Das ist halt auch so eine Kindheitserinnerung. Aber die gibt's halt auch nur da. Und,
ja. Und hast du ein Lieblingsobst?
Nee, auch nicht. Also insgesamt, was ich einfach immer sehr gerne in allen meinen Gerichten verwende, ist auf jeden Fall sind Zitrusfrüchte und Chilischoten. Chilis alle.
Sauer alle und scharf.
Ja, genau. Das sind so Geschmacksrichtungen, die ich einfach gerne mag.
Also als Köchin kann man sich das wahrscheinlich gar nicht leisten, zu sagen, ich bestehe auf.
Nur das, nein, sowieso nicht.
Ja. Welches ist denn für dich kulinarisch gesehen deine liebste Jahreszeit, in der es die Sachen gibt, mit denen du unheimlich gerne arbeitest? Ist das vielleicht gar jetzt gerade?
Ja, das ist auch schön. Es kommt auch auf die Region natürlich an. Also klar ist der Herbst spannend, irgendwie mit Pilzen. Mhm. Frühling ist halt immer toll, gerade wenn man aus dem Winter kommt und es schon eine Herausforderung ist, irgendwie interessante Gerichte zu kreieren und mit dem Wintergemüse irgendwie was Spannendes zu machen. Und dann freut man sich natürlich immer, wenn der Frühling kommt und die ersten tollen oder mehr Vielfalt entsteht und dann. Aber klar, irgendwie im Süden ist halt der Sommer unheimlich toll, weil du halt die ganzen wirklich reifen Tomaten und anderen tolle Gemüse hast.
Ja. Was steht denn jetzt gerade bei euch auf der Speisekarte? Was ist da gerade wichtig an Gemüse oder auch an anderen Zutaten?
Ja, muss ich gerade mal überlegen. Also, das Menü ist schön sommerlich, würde ich sagen. Also,
ja.
Wir starten mit so einem Teller, der fast nur aus Rohkostgemüse besteht, auf verschiedene Art und Weise zubereitet. Mit Ziegenkäsecreme. Ursprüngliche Inspiration war so Wassermelone und Feta-Salat. Und daraus ist dann halt, Wassermelone ist auch auf dem in dem Gericht drin. Und Ziegenkäsecreme dazu, also was Leichtes mit einem Zitronenverbene-Sud. Dann haben wir sowas wie einen Kopfsalat-Taco mit deftigen Pilzen gefüllt. Was auch eher ein bisschen frisch ist. Und im Hauptgang aber zum Beispiel Barbecue-Rüppchen mit Mais und Tamarindenjus, also wirklich auch so ein bisschen dieses Sommergrillen mit aufgenommen. Also und zurzeit noch Kirschen im Dessert, also es ist halt einfach die Produkte, die man jetzt gerade so findet.
Du gehst wahrscheinlich viel essen, wenn du dann mal Freizeit hast, aber für Kultur kannst du da irgendwie mal was wahrnehmen. Es wird diesen August lange Nacht der Museen geben, vielleicht bei deinem Tagesplan ja sogar oder Nachtplan ja sogar möglich.
Gedacht. Das habe ich mir, ich nehme ich mir auch jedes Jahr eigentlich vor und auch für den August hoffe ich, dass ich das mal schaffe. Also ich, es bleibt leider nicht genug Zeit, wirklich viel Kultur zu nutzen. Also man nimmt sich das zwar auch vor und das ist auch auf jeden Fall, was ich so eine der Sachen, die ich an Berlin so toll finde und warum ich auch wieder hierher gezogen bin, weil natürlich das kulturelle Angebot sehr groß ist. Aber leider nimmt man es dann doch zu selten wahr und es sind eher, wenn ich wirklich im Urlaub bin, dass ich mehr Zeit habe zu lesen oder irgendwie zu malen oder halt irgendwie Sachen zu so ein bisschen für die Seele zu tun auch.
Wärst du denn oder anders? Machst du so an der jeweiligen Küche auch fest, in welches Land du in Urlaub fährst?
Oder? Mitunter, ja. Also ich plane auch gerne so kleine Essensreisen sozusagen. Aber häufig ist es natürlich auch so, wenn ich Urlaub habe, dass ich dann zu meinen Eltern fahre.
Wie findet man vor Ort die interessantesten Restaurants? Hast du da einen... Nehmen wir mal an, du guckst nicht in TripAdvisor.
Ja, nee, vor allem nicht TripAdvisor. Ja, also gut, vieles kommt über Empfehlungen von Leuten, die man kennt.
Die auch in der Branche sind.
Häufig oder halt auch auf jeden Fall in Bezug zum guten Essen und Genießen haben, die einem dann Empfehlungen aussprechen. Oder heutzutage ist natürlich auch, klar, Social Media hilft. Also ich bin da jetzt nicht wirklich aktiv in dem Sinne, aber gerade so was irgendwie Restaurants, Folgen angeht, ist natürlich, hilft das und dann kann man halt einfacher Sachen entdecken und wird wieder verlinkt und so mache ich mir dann eigentlich immer auf Google meine kleinen Notizen und meine kleinen Fähnchen und hab dann schon so einen sozusagen ausgearbeiteten Plan für die Reise, was man alles machen kann und dann, ja, häufig ist dann, wenn man nach einem Konzept sucht, findet man halt dann mehrere Empfehlungen.
Welches Land findest du gerade am spannendsten kulinarisch?
Es gibt viel, also was zum Beispiel ich mir auch schon immer vorgenommen habe, ist mal in Japan zu bereisen und da wirklich die Kulinarik mehr zu ergründen. Und das habe ich leider bisher noch nicht geschafft. Ansonsten fand ich auch interessanterweise Amerika spannend, was ich mir vorher nie gedacht hätte, dass überhaupt, weil man jetzt ja nun gerade die USA nicht unbedingt mit gutem Essen in Verbindung bringt, aber es gibt halt natürlich in den großen Städten halt auch einen wirklichen Melting Pot an allen Kulturen, die dann da in bester Version vertreten sind in Gastronomien, also was wie San Francisco, ist natürlich super spannend, New York scheint es auch, war ich noch nicht. Ansonsten alles, was Latein- und Südamerika ist, finde ich auch spannend von den Produkten und von den Aromen her. Und ansonsten natürlich trotzdem Frankreich, weil Frankreich einfach alles hat.
Also sowas wie eine liebste Kochserie, die du uns empfehlen kannst?
Nee, ich gucke gar nichts Kochtechnisches mehr.
Okay. Früher mal? Oder?
Naja, früher war es auch so, dass man so alles irgendwie an Wissen, was man in irgendeiner Form aufsaugen konnte, natürlich mitgenommen hat. Und gerade als ich noch gelernt habe, oder in der Schule im Institut Paul Bocuse war, da gab es ja auch noch nicht so viel irgendwie. Jetzt gibt es ja an jeder Straßenecke irgendwelche Sendungen und Serien und so weiter. Und das Thema wird ja ziemlich breit getreten. Aber damals war es ja eher eine Ausnahme, dass dann mal irgendwie eine Dokumentation im Fernsehen kam über ein Restaurant oder irgendwas. Mhm. Und das war natürlich dann ganz spannend. Und jetzt bin ich eigentlich froh, wenn ich, also irgendwann hat es aufgehört, dann hat man auch noch Chef's Table oder wie heißt es bei Netflix noch Chef's Table?
Ich glaube, ja.
Geguckt, aber irgendwann ist es dann auch so, wenn du dann nach Hause kommst, dann möchtest du nicht noch nicht noch unbedingt auch noch mit deinem Beruf konfrontiert werden.
Ja, klar. Kino? Gehst du ins Kino? Oppenheimer schon gesehen? Barbie?
Nein, leider nicht. Kann dir keine tollen Tipps geben.
Aber einer läuft an, am 24. August. Das ist ein Kostümfilm. Jeanne du Barry. Also die Mätresse von Ludwig dem 15. war das. Immerhin hast du mal in einem Restaurant gearbeitet, was auch so hieß. In Monaco war das, glaube ich. Genau, das bestimmt wird bestimmt was für dich sein. Mit Johnny Depp immerhin als Ludwig dem 15.
Okay. Ja, es hört sich auf jeden Fall interessant an.
Liebe Sophia, ich lasse dich jetzt gehen. Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deinem Restaurant und allen Hörerinnen und Hörern noch einen wunderbaren August und dir natürlich auch.
Danke, ebenso.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender im August. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern noch einen fantastischen August, freuen uns schon wieder auf den September, auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Der Harper's Bazaar Podkalender jeden Monat neu auf harpersbazaar.com und überall, wo es Podcasts gibt.